Willkommen zu Smalltalk Folge 53. Gast da heute Sebastian Richards im Gespräch mit drei mittelalten Herren, der Tolkienist, Fingolfin und Mountain King. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen! Es freut mich sehr, euch alle hier begrüßen zu dürfen bei Smalltalk, einer weiteren Folge, live heute hier im Discord und auf YouTube. Wir sind bei Folge Nummer 53 und freuen uns, heute einen ganz besonderen Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Das ist uns ein innerer Tom Bombadil. Ich bin mir sicher, ihr habt tausende von Fragen und Ideen. Ich brauche ihn gar nicht vorstellen. Sebastian Richards, schön, dass du heute bei uns dabei bist und ich freue mich auf unsere nächste Stunde. Hallo.
Ja, grüß euch. Ja,
schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ich glaube, wir haben heute Rekord-Teilnehmer im Discord.
Ja,
auf jeden Fall. Sebastian hat seine Fans komplett engagiert. Du machst es hervorragend, Sebastian. Du machst es hervorragend.
Mal rumgeschrieben, ja.
Ja. Ah, ich habe da nochmal Werbung rausgehauen.
Ja, aber wir haben auch wieder Gäste vom Tolkien-Podcast bei uns. Und für mich ist das sowieso heute eine ziemlich coole Folge, weil 53, so alt bin ich jetzt. Und ich bin heute aus Bad Ischl in Österreich zugeschaltet. Bin halt unterwegs.
Bad Ischl? Was macht man denn so Schönes in Bad Ischl? Knickknack, zwinki, zwonki. Die richtige Antwort ist Reisen. Einfach nur Reisen.
Reisen.
Reisen und Speisen, hoffe ich zumindest.
Ja.
Ah, Speisen kann man da auch immer gut essen.
Schön, dass du dabei bist auf jeden Fall, Sebastian. Dann fangen wir doch damit an. Wie viele Karten gibt es noch für nächstes Jahr?
Wir haben jetzt tatsächlich, Kino ist mehr als die Hälfte schon weg. Obwohl wir von 600 auf 800 jetzt aufstocken, nochmal ein bisschen umstellen, kriegen wir noch 200 Sitzplätze davor. Aber es sind Stand jetzt schon 450 Tickets für Freitag weg. Davon ist der größte Teil halt Wochenendtickets. Das heißt, es gibt noch 350 Full-Weekend-Tickets, sonst dann ist schon der Freitag ausverkauft.
Und möchtest du vielleicht schon erwähnen, welchen Film wir denn 200. sehen werden?
Ja, wir werden Lord of the Rings von Ralph Bakshi sehen. Und entgegen Seppels Prognose verkauft er sich ganz gut. Ja.
Ich bin der Prophet im einsamen Wald scheinbar, der diesen Film halt nicht leiden kann.
Vielleicht
den anderen Herren finden ja super.
Richtig.
Ja, und wir haben ja so vielleicht auch viele, die dir nachher noch beipflichten, die ja vielleicht den bei uns zum ersten Mal sehen.
Die Fraktion teilt sich ja, glaube ich, bei uns ein in die Fraktion, die der Meinung ist, dass Männer einfach nur ganz kurze oder praktisch gar keine Hosen tragen sollten in animierten Tolkien-Verfilmungen. Und Seppel ist halt jemand, der hat lange Hosen trägt. Das ist, ich denke, Das ist der klassische Unterschied, ja.
Das ist, glaube ich, auch mein einziger Kritikpunkt an Bakshis Verfilmung, da hast du recht. Ich setze ganz klare Prioritäten bei meiner Filmauswahl.
Ja, Hosen bin ich auch ein Freund von Hosen, ja.
Das nächste, was mich tatsächlich interessieren würde, ist die Wette, die Marcel verloren hat und deswegen als Giraffinchen rumgerannt ist. Was mir sehr viel Begeisterung geführt hat und wir auch schon Ideen für nächstes Jahr haben. Ja, ich habe festgestellt, ich habe mir mal irgendwann für Karneval ein Eisbärkostüm besorgt und ich werde dann nächstes Jahr als Nordpolarbär gehen. Ja, also zumindest versuche ich das für ein paar Stunden in der Sonne und danach gucke ich mal, wie es so ist. Aber wie bist du an diese Hüpfburg gekommen?
Ja, wie Marcel die Wette verloren hat oder nur, wie ich dran gekommen bin?
Ja, du kannst gerne die ganze Geschichte erzählen, Sebastian.
Ja, also ich sag mal, Marcel ist ja ein ehrlicher Verlierer. Also hätte der mich nicht da darauf angesprochen und mich erinnert, hätte ich ihn wahrscheinlich gar nicht erst genötigt. wir haben irgendwann mal, bestimmt von vor 10 Jahren, ich weiß gar nicht, ob das auf Breuberg war oder so, am Lagerfeuer gesessen und über beklopptes, nee, das war glaube ich auf Hessenstein sogar. Da hast du diesen Vortrag gehalten über beklopptes Tolkien-Merchandise und was alles noch so kommen könnte.
Ja.
Und, da kamen wir irgendwie auf Hüpfburgen und Marcel zählte dann ja eine Burg nach der nächsten auf, so fast wie in eurem Burgen-Ranking. Und ich habe gesagt, ja, aber die Zielgruppe ist ja Kinder bei so einer Hüpfburg. Deswegen, wenn ich eine besorgen würde, dann würde ich eine Herr Glück-Hüpfburg anfertigen lassen. Vor allen Dingen, weil ich die Idee mit Giraffinchen, die dann so boing boing, was ja wirklich so funktioniert, macht aus dem Kamin ganz lustig fand. Ja, und Marcel hat dann gesagt, ja, ich ziehe normal kein Cosplay an, aber wenn du das schaffst, dann darfst du dir eins aussuchen. Ja, und dann war natürlich klar, passend zum Thema macht er dann das Giraffinchen. Und war ja auch noch wunderschön geschminkt. Ja, und die Möglichkeit bot sich halt tatsächlich jetzt durch Corona. Also finanziert ist die durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Das ist die Stiftung, die jetzt während Corona auch ins Leben gerufen wurde, um Familien, die ja, sich sonst auch vielleicht keine Urlaube leisten können oder sonstiges, da auch unterstützt werden, wo man ja verschiedene Hotels mitmachen und dann subventionierte Urlaube bekommen konnte. Die gleiche Stiftung fördert halt auch Projekte für Familien und Kindern, um Veranstaltungen noch attraktiver zu machen für Familien mit Kindern und das möglichst kostenlos, also dadurch, dass dann da die, also ohne Zusatzkosten. Und da habe ich gedacht, ja, so eine Hüpfburg wird unsere Veranstaltung für meine Familie mit Kindern sicherlich attraktiver machen. Und habe dann da einen Antrag gestellt und der ist durchgegangen. Und das Schöne war auch, ich hatte bei ab 5.000 Euro musst du vier Angebote da vorlegen. Und die deutschen Hersteller, die waren alle deutlich günstiger, auch unter den 4.000 noch. Aber die haben halt einfach dieses klassische Hüpfburgenkonstrukt und dann einfach eine Kulisse von der Front davor gesetzt. Und die Idee war schon, dass die dreidimensional ist, also dass man drumherum geht und die überall aussieht wie das Haus. Und das konnte halt nur der Europamarktführer aus den Niederlanden. Und habe dann aber mit den Zeichnungen halt argumentiert und habe gesagt, siehe da, der kriegt das hin, die anderen kriegen es nicht hin. Und dann durften wir trotzdem das teuerste Angebot nehmen und ja, haben jetzt die Hüpfburg da.
Und das ist ja zu unterstreichen, dass tatsächlich Familien mit Kindern davon profitiert haben. Zumindest hat Marcel erzählt, dass er für die Kinder eine sehr große Attraktion war.
Ja, der Giraffenmann wurde öfter gefragt, ob er nicht mithelfen möchte.
Das ist, ich muss zugeben, mir war das halt nicht bewusst. Ich habe natürlich keine kleinen Kinder und habe da jetzt keine direkten Erfahrungswerte. Aber ich wurde umschwärmt von sehr, sehr vielen kleinen Kindern, die alle sagten, oh, Giraffen! Und offensichtlich ist nach dem Panda-Bär unter Kleinkindern und sehr jungen Jugendlichen, ist die Giraffe der zweitliebste Tier. Ich ja, wusste das
Giraffe
nicht.
Giraffe ist nur, sehr beliebt.
Ja, und ich war einfach nur umgeben. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich sagte nur so, was ist denn jetzt hier alles kaputt?
Ich habe auch hier so eine, die ich auch schon mal gern so nutze, habe ich von einer aus Pont so ein Giraffinchen in gefilzt bekommen. Das habe ich immer ganz gerne dabei, wenn ich irgendwo das Bilderbuch dann auch vortrage.
Ja. Und das Prinzip so erklären, was ist ein Giraffinchen, also eine
Giraffe
und Kaninchen und wie kann das aussehen?
Ja, weil das ist ja eigentlich das, was schade ist, wo sich ja kein Verlag so auf den Weg macht. Also wir haben ja wunderbare Bilderbücher von Tolkien, also mit Herr Glück und auch die Briefe vom Weihnachtsmann. Aber es gibt sie halt nur in dieser Fan-Edition, also was für uns schön ist, in den Faksimile. Es gibt aber halt keine kindgerechte Umsetzung der Bücher, also die halt die Bilder großflächig haben, den Text an Seite, dass man halt wirklich sagen kann, man zeigt die eine Seite vor, liest den Text zur Seite durch. Das ist halt was es leider nicht gibt. Also es gibt Tolkiens Kinderbücher nicht für Kinder ideal zugänglich. Ne? Da war ja auch im Discord die Frage schon, wie ich mich da auch aus pädagogischer Sicht mit beschäftige. Und das ist halt ein Aspekt, wo ich in der Erzieherausbildung ein Angebot auch für Kindergärten geschrieben habe, um halt Herr Glück auch in Kindergärten nutzbar zu machen, also als Bilderbuchkino, dass man halt quasi das in groß an die Wand projiziert, hinten hintersteht und dann die Texte gut vortragen kann. Und da ist schon echt erstaunlich, wie gut das auch angenommen wird bei den Kindern, obwohl man über eine halbe Stunde, also 35 bis 40 Minuten brauchst du, um Herr Glück vorzutragen. Das ist für heutige Standards schon eine enorme Herausforderung in Kindergärten, also so lange Aufmerksamkeitsspannen. Aber das packt Tolkien. Also man kann Herr Glück vortragen, wenn man es so macht und visuell so auch rüberbringt, dass die Kinder tatsächlich da eine halbe Stunde bei der Stange bleiben. Das ist schon beeindruckend.
Ich habe eine ganz praktische Frage, weil mich das auch mit der Hüpfburg gerade so interessierte. Du hast ja gesagt, du bist ja aus diesen Stiftungsgeldern für das Projekt, für Familie und Kinder und so besorgt. Weil es aber natürlich, ich nehme mal an, dass die Stiftung entweder öffentliche Hand ist oder Kommunen oder was auch immer.
Das ist eine Stiftung der
Bundesregierung. Ja, und das heißt also, wenn also zum Beispiel andere Jugend- und Kulturbetriebe an dich herantreten und an den Niederrhein und sagen, wir würden die gerne mal ausleihen, kann man das dann mit euch irgendwie regeln oder so? Ist da
ja, richtig, das geht. Gegeben? Ja, das geht. Das ist ja auch die Idee, also auch für Schulen und so weiter. Ja. Ich sag mal, man kann natürlich auch da wunderbar jetzt in Kombination Tolkien-Themenwochen auch machen. Ne? Also es muss natürlich irgendwer den Transport regeln, aber ich sag mal, wenn ich jetzt wirklich an der Schule oder an einem Kindergarten halt für ein Fest auch dann Herr Glück vortrage, vielleicht ein Bilderbuch-Kino vorbereite, auch da hätte ich halt entsprechend Konzept und das alles ausgearbeitet und auch die ganzen Sachen da, die dann auch nutzbar wären. Das heißt, abends einen Raum abdunkeln, dann Bilderbuchkino machen und die Kinder, wo die Konzentrationsspanne nicht reicht, die können dann halt eine Runde hüpfen gehen.
Ja, geil.
Ja, schade, ja, und das ist halt. Entschuldige, bitte, schade, dass Menta heute nicht dabei ist, weil das wäre ja was für sie. Die ist ja Erzieherin im Kindergarten. da wäre das ja mal, also ich denke auch, dass das eine wirklich tolle Geschichte ist. Ja, insbesondere halt diese Geschichte auch ein bisschen voranzutreiben und das mal so aufzubringen. Was mir gerade noch durch den Kopf gegangen ist, sorry, dass ich unterbrochen habe, Sebastian, aber Marcel hatte doch, wir hatten doch jetzt auf den Tolkien-Tagen oder ihr hattet das erste Mal Besuch von der Hobbit-Presse.
Ja, richtig. Ja.
Und da könnte man ja auch noch mal ein bisschen die Trommel rühren, dass genau sowas halt noch für den deutschen Markt fehlt.
Es ist, fehlt ja eine Menge. Also ich sag mal, das war ja auch so meine Intention. Die war jetzt ja von der Social Media von der Hobbit-Presse da. Hat natürlich, also war total euphorisch und total begeistert und ist dann aber auch durch unsere große Halle gegangen mit den ganzen vielen Ständen und musste feststellen, es gibt deutsche Bücher nicht, sondern nur niederländische und englische, weil unser Buchhandel vor Ort diesmal nicht dabei sein konnte, weil seine Frau in Luxemburg auf einer Filzmesse ist, die arbeitet mit Filz und das ist da fast ihr Jahresgeschäft, da muss die hin. Ein kleiner Buchladen mit nur einem Mitarbeiter, also er selber führt das, hat noch eine Mitarbeiterin dazu, die ihn vertritt dann, also weniger Stunden macht und ihn dann vertritt, wenn er im Urlaub hat. So die klassische kleine Buchhandlung, die man halt kennt. Andere Buchhaltungen in Geldern. Hat die Personalkosten gescheut, um da hinzukommen. Und unsere Dritte, mit der wir zusammenarbeiten, der Lars Baumann, der hat leider aufgehört. Und insofern hatten wir keine Buchhandlung da. Klekotta konnten uns aber auch keine organisieren. Aber die Fragestellung, die wir halt von vielen Leuten hören, ist, warum ist auf Europas größter Tolkien-Veranstaltung unser Verlag nicht präsent? Und das ist natürlich was, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich sehr schade. Also ihr verpasst da eine große Chance. Also ich meine, Marcel ist eh da, Helmut kommt von nah bei, die kann man holen, stell noch einen Ascani dazu, lass dir von Eventura einen Stand für 500 Euro aufbauen, ne, und fertig ist die Sache. Also da weiß ich nicht ganz, warum Klett-Cotta das die Chance nicht ergreift. Also wir legen denen da ja im Prinzip massiv was vor, was sie sehr gut auch für ihr Marketing nutzen könnten. Aber ja, mal gucken. Vielleicht soll auf jeden Fall einiges noch an die Vermarktung da rangetragen werden. Mal gucken. Also eigentlich, ja, hätte ich schon gerne, wenn unser Verlag auch vor Ort wäre. Weil mehr Fans können die nicht erreichen.
Ich glaube, dass auch die Zeichen für 2023 da an dem Punkt recht gut stehen. Also wenn wir noch irgendwie Argumente bräuchten, neben der mittlerweile größten Tolkien-Veranstaltung überhaupt, plus dass natürlich eine gewisse kommende Serie, über die wir hier schon ein oder zweimal gesprochen haben, da bestimmt auch nochmal Interesse anregt. Jetzt kommt das neue Buch, Fall von Numenor, Untergang Numenors. Also ich glaube, da geht schon was. Und Sebastian und die Tolkien-Tage und darüber hinaus natürlich, ich glaube, wir haben mittlerweile genügend Gründe, um sie zu überzeugen. Das kriegen wir schon irgendwie hin.
Denke ich auch. Und ich meine, die könnten ja auch so generell viel mehr Bücher da auch verkaufen und loswerden, als sie es derzeit tun. Weil sie müssen einfach nur dann die lokalen Händler, die da sind, halt einfach besser ausstatten. Und das sollte eigentlich nicht das Problem sein, ja.
So, jetzt haben wir viel über was ist Zukunft oder was war. Naja, was war, hatten wir noch nicht. Aber magst du uns vielleicht mal so einen kleinen Überblick geben, wie das alles mal begonnen hat? Wie du auf die Idee gekommen bist, dass das so eine coole Idee ist, so eine Veranstaltung mal ins Leben zu holen.
War ja nicht meine Idee. Also Tolkien-Tage gibt es ja schon länger, als die DTG gibt. Also ich meine, das ist wahrscheinlich was ich euch drei nicht erzählen muss, aber dem Rest, der hier zuhört, bestimmt. Die Gilde hat ja schon damals die Tolkien-Tage angefangen und ich bin mit, ich glaube, 13 oder 14 bin ich mit meinem Vater das erste Mal auf dem Tolkien-Tag in Köln gewesen. Das war da, glaube ich, an diesem Südstadt-Wohnturm, da Unimensa. Daneben ist ja dieser riesen Schotterplatz. Ja. Da bin ich dann das erste Mal gewesen. Hatte Christian Weichmann noch lange schwallende Haare und hat da Tolkien-Dalli-Klick gemacht und all so Sachen. Und es gab unendlich viel Kelloggs und Gummibärchen. Und das war schon halt ziemlich cool. Also ich bin da sehr aufgeblüht und habe mich da super unterhalten und amüsiert. Und mein Vater, der fand das alles irgendwie komisch, weil der ist mit mir da hingefahren und hat gesagt, ja, was ist das denn hier in so einer Unimensa? Und irgendwie knapp 50 Leute hier unterwegs, 30 davon haben sich verlaufen. Und das nennt sich Deutsche Tolkien-Gesellschaft.
Und eine Palette Kelloggs. Und eine ganze Palette Kelloggs, Mann.
Ja, und das
150
war schon,
Ü-Eier.
Ja, aber mich hat es begeistert und ich bin ab dann halt auch immer dabei geblieben. Ne? Dann waren wir noch hier im, ach keine Ahnung, noch in irgendeiner anderen Jugendzentrum mit einer Gartenlaube, nachher irgendwie da in Ehrenfeld. Ja. Und dann waren ja auch noch die Tolkien-Tage in Bonn und dann die in Hannover. Und wir haben dann im Prinzip, Philipp und ich haben dann, wo wir beide dann 18 waren, ich bin ja seit ich 12 bin in dem Verein, haben wir dann halt auch einen Stammtisch gründen können und den dann auch gegründet. Und dann ging es eigentlich los. Also die erste zwei haben wir Lesungen gemacht, die auch recht erfolgreich waren. Da kamen gerade die Kinder Hurins raus. Da haben wir mit Helmut Pesch zusammen eine Lesung gemacht. Da vorher mit meinem Onkel noch eine Hobbit-Lesung. Und dann 2009 das erste Mal im Kunstturm vom Kunstverein direkt am Bahnhof. Also wer in Gelder mit der Bahn angereist ist, der sieht diesen großen Wasserturm. Da haben wir die ersten Tolkien-Tage drin gemacht. Vom Prinzip her genauso wie in Köln, nur mit dem einen Unterschied, dass wir halt so ein bisschen Garten da hatten. Und dann halt die Dunedain Germany, die damals ja auch schon auf dem Ting, damals waren sie noch hier Rohan-Flüchtlingslager oder so, sind dann ja zu den Dunedain geworden. Die hatten wir dann dabei das erste Mal. Und Bogenschießen und eine kleine Band. Und ja, dadurch war halt so ein bisschen Rahmenprogramm schon gegeben. Ja, und es waren direkt 400 Leute da. Also sind da halt auch sehr unterstützt worden durch die anderen Stammtische. Das ist ja immer noch so, also dass die Stammtische sich ja auch da sehr gut gegenseitig unterstützen. Ja, und dann hat der Kunstverein gesagt, so gern wir euch auch hier haben und so toll das auch war, aber 400 Leute für den Turm mit der Wendeltreppe nach oben, wenn das mehr werden, wird das schwierig. Ja, und dann sind wir auf Haus Stepprath gewesen, 2 Jahre in Walbeck. Haben da die Tolkien-Tage dann gemacht, dann waren es 600, dann 800 Besucher, dann auf Schloss Walbeck gewechselt, da dann das erste Mal da haben wir erstmal 1000 Besucher geknackt, ich glaube 1100 oder so. Da wären wir vielleicht sogar heute noch, wenn der COD damals nicht das Schloss verkauft hätte und dann stand das 2 Jahre leer und da bin ich dann erst über den Vorsitzenden hier vom Heimat- und Förderverein, weil der Yannick und der Andreas, die bei uns ja noch mit dabei sind, auch direkt aus Pont kommen und gesagt haben, hier kommt doch alle aus Pont, wollt ihr das nicht in Pont machen. Und wir hatten erst so gar keine Idee, wo denn in Pont. Dann sagte er, ja, könnte man ja im Haus der Vereine machen. Dann habe ich gesagt, ja, das ist aber was klein. Ja, und dann hat der Heimat- und Förderverein eigentlich uns so die Arbeit abgenommen und die haben dann so ein bisschen connected und geguckt, was können wir alles in Pont nutzen. Ja, und dann sind wir im Prinzip rübergezogen und kamen halt immer mehr Gruppen dazu. Und das hat sich, glaube ich, dann sehr verselbstständigt, weil so im Grunde der Kern der Tolkien-Tage ist eigentlich immer noch ziemlich ähnlich zu dem, wie sie 1996, 97 waren. Aber dieses Ganze drumherum durch die Flächenmöglichkeiten, die wir hier halt haben, das hat sich halt total verselbstständigt. Also die erste Gruppe war da, die zweite kam, dann kannte sich irgendwer, dann haben wir auf der RPC irgendwie wie Neues kennengelernt, die sind dann auch gekommen. Und das hat sich halt bis jetzt zu 20 Lagergruppen ziemlich verselbstständigt. Und ja, durch die Größe kamen dann halt noch andere Programmpunkte dazu, weil dann irgendwann die Fragestellung war, okay, bei so vielen Besuchern, jetzt hatten wir ja schon ein größeres Vortragszelt auch, soll ja nochmal größer werden, du kriegst halt diese, ja, so viel Publikum halt auch nicht rein, nur in die Vorträge, aber wir wollen halt trotzdem ja eine Literaturveranstaltung sein und dann kommen ja die Fragestellungen auf, wie kriege ich die Literatur auf den Platz, ne? Und da sorge ich halt auch durch so Sachen wie so eine Herr-Glückhüpf-Burg, bei den Leuten, die jetzt nur die Filme kennen, auch erstmal für Verwirrung, weil die sagen, was hat das denn hier zu suchen? Das ist ja gar nichts mit Mittelerde. So, dass man halt da auch einfach den Link schafft, um den Leuten zu zeigen, hier, Tolkien ist nicht nur der Herr der Ringe. Oder dass wir dann halt einen Erzähler auf dem Platz haben, der einfach dann anfängt, Geschichten zu erzählen. Das sind halt alles so Punkte, wo wir dann halt in ganz vielen Bereichen auch noch versuchen, ja, irgendwie die Literatur auch so ins Geschehen reinzubringen. Dass es halt nicht einfach ein Cosplay-Event wird, weil das ist das Letzte, was wir werden wollen, jetzt einfach so eine reine Fantasy-Convention, wie es sie überall gibt.
Also da ich ja das erste Mal jetzt da war, finde ich, dass ihr das gut hinbekommen habt. Also das mit den Vorträgen war super spannend, auch das Zelt, ich kann mir gut vorstellen, dass das notwendig wird, das nochmal voller zu machen. Ich glaube, gerade bei dieser Podcast-Treffen, da ist es praktisch aus allen Nähten geplatzt. Ja, weil da tatsächlich.
Warum wohl?
Ja, also ich meine, das war ja eigentlich für die Bühne geplant, ne? Aber ich sag mal, das sind halt so, ja, so Witterungssituationen. Ja, entweder hast du Regen oder ist einigermaßen bewölkt oder knallt halt die Sonne. Aber wir haben schon so ein paar Überdachungsideen auch für nächstes Jahr und sowas wie, sag ich mal, so eine Podcast-Show, wo halt, sag ich mal, dann, wie viel waren es? 5 Podcasts? 4 Podcasts? Die dann halt da sind. Das bringt natürlich auch eine Hörerschaft mit sich. Das ist halt eher was eigentlich auf die Bühne gehört. Und ja, auch dahin sollte dann, ne? Aber bevor da sich nachher noch einer den Schädel verbrennt, war das jetzt so schon gut. Aber nächstes Jahr haben wir das so im Griff, dass sich da keiner mehr den Schädel verbrennen muss.
Ja, cool. Ja. Nee, aber also ich war sehr begeistert. Also ich habe es tatsächlich das erste Mal zu euch geschafft, weil ich normalerweise bin ich ja einmal im Jahr, sind wir zu Silvester alle zusammen. Ja, und die Jahre davor war ich bei den ganzen, beim Tolkien-Fest oder dann beim Mittelerde-Fest in der Schweiz. Und deswegen habe ich es nie denn tatsächlich auch auf den Teil der Republik geschafft. Ja, entweder käme ich weg aus Berlin gekommen oder dann eine ganze Zeit lang aus München. Jetzt aus Hamburg ging es einigermaßen. Aber
ich weiß, Berlin ist mittlerweile auch Flugverbindungen nach Weeze haben direkt.
Ja. Nee, aber das hat, also deswegen sage ich, das habt ihr gut hinbekommen. Also auch diesen Spagat dazwischen, weil natürlich die Gruppen, die da sind, natürlich auch unfassbar viel dafür tun, dass die Leute Bock haben, vorbeizukommen. Aber dass ihr die Identität einer literarischen Veranstaltung nicht aus der Hand geben wollt und sagt, aber es geht eigentlich trotzdem ja um was Bestimmtes.
Es ist halt so eine schöne Mischung, weil du hast halt so eine Mischung. Es ist ja halt, natürlich machen gerade Leute, die in Gewandungen, die in Lagern sind, die bilden natürlich einen wunderschönen Hintergrund, eine Atmosphäre und man macht das natürlich bildlich. Ästhetisch setzen die irgendetwas um, was halt oft im Buch manchmal ein bisschen schwierig scheint. Dann hast du aber gleichzeitig diese Halle der Könige, wo halt diese Künstlerinnen und Künstler da sind und Leute, die halt auch wieder Programm gleichzeitig machen. Und weißt du, wenn du halt alle Computerspiele vorstellst, kommen einfach oft Fragen zu, ist es Buch oder ist es Film oder, ne, und schon entstehen Gespräche. Und dann hast du diese 50.000 Orks, die mittlerweile 100.000 Orks sind auf dieser gigantischen Platte. Die eigentlich müssten sich schon längst umbenannt haben in 500.000 Orks, aber was willst du machen? Also ich meine, die sind ja auch völlig durch. Hallo Peter und Team, Grüße.
Ja, vor allen Dingen, erstmal ist das ja auch dreimal am Tag umbauen auch noch so. Also, das
ja. Die sind einfach so geil, das ist halt, und da entsteht immer im Gespräch auch immer der Bezug zu Tolkien. Also das ist halt, es ist die gesamte Veranstaltung atmet und lebt das. Und viele, gerade auch der Leute, die natürlich in Gewandungen sind und dann gefragt werden, was stellst du denn da oder was macht er hier im Lager? Und schon entsteht das. Also ich bin halt sehr, sehr froh, dass die Tolkien-Tage tatsächlich das immer wieder zurückholen und einbinden und das machen. Also das ist, es gibt genügend Mittelalter und Renfairs und in MPS und wie sie alle heißen. Und die Tolkien-Tage machen da was ganz Besonderes. Also das ist
ja schon, aber das ist ja auch unser Auftrag als literarischer Verein, ne? Und das steht in unserer Satzung. Und wir haben halt einfach das wunderbare Glück, dass von uns keiner davon leben muss. Also wir fahren natürlich mittlerweile keinen unbeträchtlichen Umsatz und das ist auch alles nur noch über Beauftragungen möglich, weil die das ja auch irgendwo vor Ort geregelt werden muss und ich halt auch die Verträge entsprechend unterschreiben muss. Irgendwann hat der Vorstand halt aufgehört, mir einen Prokura zu erteilen, weil die dann ja für den Quatsch haften müssen, den ich da vorne tue. da sind halt einfach die Situationen jetzt so, dass wir die Möglichkeit halt haben, gezielt das, was überbleibt, halt auch zu investieren. Also sei das jetzt, dass wir sagen, okay, Bauprojekte von den Lagergruppen, ne, aber auch, sage ich mal, dass wir uns halt eine große Helferparty als Dankeschön für alle gönnen. Ne, und die andere Sache ist halt aber auch, dass wir nicht nach Standgebühr aussuchen müssen. Also wir müssen nicht jetzt irgendwie Händler irgendwie unbedingt reinnehmen, die dann da irgendwelche Plüschdrachen oder so irgendwelche Tinne verkaufen. Sondern wir können halt wirklich sagen, okay, wir gucken uns das gemeinschaftlich an und wollen wir den Händler da haben oder nicht. Und wir können halt aber auch steuern, wenn wir jetzt sagen, okay, da ist ein Händler, der das und das Produkt verkauft sich vielleicht nicht so gut, finden wir aber toll für unsere Veranstaltung, dann können wir natürlich auch über die Standgebühr noch regeln, dass der da trotzdem eine Mark macht und können auch mal exklusivere Sachen reinholen. Und das ist natürlich eine Freiheit, die wir haben, die ein kommerzieller Veranstalter nicht hat, weil er davon leben muss. Ne? Und bei uns ist halt, wenn was überbleibt, ist schön, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ne? Hauptsache, es ist halt irgendwie einigermaßen bei einer Null und alles andere ist da dann egal. Ne? Und dadurch können wir halt auch einfach familienfreundlich und zu familienfreundlichen Preisen Kultur anbieten.
Erzähl doch mal, also was mich interessieren würde, wie kommen diese Gruppen, du hast ja gesagt, dann war eine, dann sind zwei, dann kommen immer mehr und man ist schon ein bisschen beeindruckt, ja, wenn man an Seestadt vorbeigeht, ja, die dann auch so kleine Minispiele angeboten haben, wie die Kinder, die da angeln konnten, ja, mit Magnetfischen. Ja. Also das ist...
Also Seestadt, ich wollte so oft spielen, Mann, ich hatte so Bock da drauf. Und das mit den Armbrüsten, da irgendwie Leute abfeuern. Und ich dachte mir jetzt halt, okay, wenn ich das im Giraffinchenkostüm mache, wird das echt ein Problem, aus pädagogischer Sicht. Aber also, ich hatte da so Bock drauf, Mann.
Aber Seestadt ist tatsächlich eine Besonderheit unter den Gruppen, weil Seestadt sowohl abgebrannt, also Flüchtlingscamp Neuseestadt und Seestadt selber sind beides DTG-Stammtische. Also es sind nicht die klassischen Gruppen. Also das ist einmal der Stammtisch Rheinhessen und einmal der Stammtisch Odenwald. Und das sind bald also Rheinhessen noch relativ jung, aber Odenwald halt auch schon lange sehr aktiv, auch auf der Feste Otzberg in der Nähe von Breuberg, wo die auch Tolkien-Ausstellungen, kleine Tolkien-Tage gemacht haben. Und die dann halt irgendwann auch zu uns gestoßen sind. Den Jens Götz, weiß ich nicht, wann der das erste Mal im Ting war, den kenne ich auch schon seit Ewigkeiten. Und die sind halt genauso bei der Sache wie wir. Also das ist halt, deren Motivation ist nicht, ich gehe auf eine Veranstaltung und stelle mich dahin, sondern die repräsentieren ja die DTG genauso, wie wir das tun. Also und das ist halt sind aber zwei Gruppen, die halt sehr erfahren auch sind, weil der Rolf lange eine Burg geleitet hat, lange Mittelaltermärkte gemacht hat. Der weiß halt, wie sowas funktioniert, wie das gebaut wird, wie Veranstaltungen laufen. Und die haben halt auch entsprechend das Know-how, um das dann umzusetzen. Sind aber im Prinzip genauso wie wir mit Herzblut dabei und nicht eine Gruppe, die man auch auf irgendeiner anderen Veranstaltung sehen würde. Während die anderen Gruppen halt entweder aus so Cosplay-Bereichen gekommen sind oder wirklich Lagergruppen waren, so wie Fellowship, Wandelbar oder die, wen hat man noch, Friesenteam Rheingold zum Beispiel, die haben wir ja auf dem Fantasy Fair, auf der RPC kennengelernt. Die waren ja schon fertige Lagergruppen. Und dann gibt es halt noch Gruppen, die wir ja quasi geformt haben oder die vorher, sag ich mal, wie die Freien Völker zum Beispiel, Umba, das ist halt eine Gruppe, die eigentlich aus dem Cosplay kommen. Die sind erst zu uns gestoßen, wo das mit der Ringcon aufhörte und die ganzen Cosplayer auf einmal eine neue Veranstaltung gesucht haben, wo sie hingehen können. Die sind vorher nie zu uns gegangen, waren immer auf der Ringcon und waren aber bei uns dann auf einmal ganz anders dabei. Und auch total überrascht, dass man da so mit partizipieren kann und nicht irgendwie irgendwelche Special-Super-Tickets machen braucht, sondern durch sich einbringen einfach viel mehr machen kann. Ja, und die hatten sich dann als Gruppe formiert und dieses Umba-Thema irgendwann aufgegriffen, 2018 glaube ich. Ja, und dann haben wir 2019 abends beim Bier zusammengestanden und haben gesagt, ja, wenn ihr da jetzt mit anfangt, finden wir gut, dann unterstützen wir das und machen das Thema groß. Ja, und das Equipment, was die haben, das ist im Prinzip komplett von uns. Also das macht natürlich auch kein MPS. Also MPS fängt nicht an und sagt, oh, da ist ein marokkanisches Königszelt, das kaufe ich jetzt für diese Gruppe.
Wir kaufen euch das, ja.
Ja, aber das können okay, wir halt machen.
Sebastian, sag den Leuten da draußen mal, wie viel Zelte du in den letzten 5 Jahren gekauft hast, damit die Leute begreifen, was du da eigentlich tust.
Ja, also das ist ja, also ein Großteil des Equipments, der da steht, gehört tatsächlich ja der DTG, also beziehungsweise ist hat unseren Zugriff und die ja, das sind, weiß ich nicht, von den Großzelten sind das die weißen, ja, 15 Zelte, die so 5x10 Meter aufwärts sind und ungefähr 25 bis 30 Übernachtungszelte, so Sahara-Trippstein, die Ecke. Also das ist viel Jagen und Sammeln. Also wir kaufen natürlich nicht alles neu. Neu kaufen wir in der Regel nur, wenn wir irgendwo Fördergelder kriegen. Aber ansonsten ist halt bei uns sehr viel Upcycling. Also eigentlich alles, was irgendwie da steht, ist irgendwie über eBay-Kleinanzeigen zu uns gekommen und dann umgewandelt worden. Also ja, und wir haben halt natürlich ein gewisses Budget, mit dem wir handhaben können, die Gewinne, die wir einfahren. Wir haben aber auch schon mal Tolkien-Tage gehabt, wo 2018 zum Beispiel, wo wir mit 5.000, 6.000 Euro Verlust rausgegangen sind. Das kompensiert sich dann irgendwo auf lange Strecke, aber ja, wenn wir was über haben, wird das natürlich auch direkt wieder in die Veranstaltung reinvestiert. Und ja, dadurch sieht man bei uns halt Aufbauten, die man nicht überall sieht. Ne? Oder jetzt diese Hütten, die wir überall hatten, die teilweise Türme waren oder so, ist halt aus der Idee entstanden, ging auch über Fördergelder, jetzt hier von der LIDA-Region. Die sind im Prinzip so gebaut, dass sie mit einem Stapler oder mit einem Radlader transportabel sind. Und da haben die Gruppen halt, jede Gruppe hat 1 bis 2 Hütten, wo die auch ihr Equipment drin haben. Also alles, was jetzt nicht mäusesicher sein muss, so Fässer, Holzdeko und so. Und man muss halt nicht mehr 10-mal mit dem Anhänger fahren, zum Lager einpacken, aufladen oder so. Das ist einfach den ganzen Jahr über in diesen Hütten drin. Und die machen dann einfach irgendwo ein X hin und dann kommt einer mit einem Gabelstapler, stellt denen die Hütte dahin, die räumen das alles aus und räumen das nachher wieder ein. Und das ist natürlich was wir, weil wir das Vereinsgelände direkt anschließend haben, das hast du auf keinem Mittelaltermarkt. Also diese Materialschlacht, die wir da veranstalten, kannst du halt nur machen, weil wir als Veranstalter selber, also für die Lagergruppen, Lagerfläche zur Verfügung stellen, Material zur Verfügung stellen ja, einfach alle irgendwie ihre Ideen verwirklichen lassen, solange es irgendwie finanzierbar ist, sollen die Leute mal machen. Ja.
So, jetzt sind ja die Tolkien-Tage gerade rum. Wie viel Zeit hast du denn selber zum Durchatmen eigentlich, bis es denn schon wieder an die Planung für 23 geht.
Ja, ich sag mal, wir sind ja in der Planung für 23. Also die Planung für 23 fängt eigentlich schon 2 Monate vor den Tolkien-Tagen, also vor den Tolkien-Tagen 22, 2 Monate vorher fange ich an mit den ersten Kalkulationen. Also wenn so ungefähr klar ist, wie es laufen wird, wenn ich ungefähr die Preise weiß, dann geht es eigentlich schon los, dass wir die nächsten Tolkien-Tage planen. Also 14 Monate Vorlauf bei einer Veranstaltung der Größe, darunter geht es eigentlich gar nicht. Also es geht fließend ineinander über. Wir haben immer so Pausen, die, sage ich mal, jetzt ist so viel Nachbereitung, das geht dann so bis August, September. Dann Oktober bis Januar ist es meistens ruhig, also jetzt so für mich. Und dann geht es ab Februar, wenn ich die Karnevalssession hinter mir habe, dann geht es wieder in die Vollen.
Ich wollte gerade sagen, Oktober bis Januar ist für jeden Niederrheiner oder Rheinländer, der diese Monate hört so, oh, über deine Zusammenhang am Rheinland. Ich weiß nicht, 11.11. Ja, okay. Bei wie vielen Karnevalsvereinen bist du Mitglied?
Nee, nur bei einem. Nee, stimmt gar nicht. Ich bin bei 2 Mitglied, der andere ist aber in der Eifel. Ich bin natürlich in dem Verein meiner Frau auch Mitglied. Ja. Ich habe ja ein Funke-Mariechen gekriegt.
Sehr schön.
Ja, nee, aber das ist im Prinzip so den Vorlauf, den wir haben. Und es geht eigentlich, es ist ja nicht immer dieses anstrengende Dauerplan, sondern es ist ja oft auch einfach zwischenkalkulieren, Sachen anschaffen, ein paar Sachen warten. Die Lagergruppen treffen sich mittlerweile, das ist halt auch so ein Corona-Effekt, regelmäßig bei uns auf dem Gelände, das ist eigentlich jedes Wochenende fast jemand auf dem Gelände und dann wird da gebaut und geschraubt. Die Terminplanung machen die aber untereinander selber mit sich auf in unserem internen Discord-Server, weil das könnte ich auch nicht noch begleiten. Also es ist halt durch Corona echt so geworden, dass ich sagen muss, ich muss hier mal ein bisschen bremsen, weil es zwar schön ist, dass bei uns ständig das Vereinsgelände belegt ist, aber ja, dann kommt die Gruppe aus Worms und sagt, Sebastian, wäre aber schön, wenn du auch kommen würdest. Wir kommen extra aus Worms und sind dann da. Eine Woche später kommt die Gruppe aus dem Odenwald und sagt, ah, Sebastian, wäre aber schön, wenn du auch da wärst. Und wir haben mittlerweile 20 Lagergruppen. Also so gern ich alle Gruppen mag, ich sage immer, dritter Freitag im Monat, da ist mein Pflichttermin, da ist unser Stammtisch, da bin ich da. Da könnt ihr dann auch kommen. Aber es ist halt mittlerweile, es sind so viele Leute, die da beteiligt sind, dass du so viele Wochen hat einfach das Jahr nicht, dass man wirklich jedem sagen kann, okay, wenn ihr jetzt runterkommt, bin ich auch da. Weil irgendwo hat man ja auch noch Familie, Freundeskreis und sonstige Sachen, die ja auch noch eine Rolle spielen. Weil mittlerweile ist es so, wenn man es drauf anlegen würde, könntest du nonstop Tolkien-Tag machen.
Ja. Also das ist ja auch der Punkt, das ist ja oft vielen Leuten nicht klar, wenn so eine Veranstaltung gerade in so einem ehrenamtlichen Rahmen ja im Großen immer noch gemacht wird und du kein kommerzieller Anbieter bist mit ne, Mitarbeitern, diesen, jenen, sonst irgendetwas. Das ist ja, die Gruppen, die Lager, die kommen ja tatsächlich einfach häufiger im Jahr mal vorbei, um Sachen neu zu machen, alte zu reparieren, irgendwie aufzubauen. Und für viele ist das ja im Endeffekt mittlerweile der Jahresurlaub. Also wenn sie auf die Tolkien-Tage kommen, nehmen die meisten Leute den Jahresurlaub und haben vorher schon irgendwie Dutzende von Arbeitstage im Laufe des Jahres irgendwie investiert, oder?
Ja, das ist so. Also es ist mittlerweile tatsächlich gut, dass wir halt auch Leute haben, die schon in Rente sind, die halt wirklich nochmal anders Zeit haben, dass wir die auch dabei haben. Aber für viele, ich sag mal, ist das halt so 10 Tage Urlaub, verschlingen die Tolkien-Tage schon. Und drunter ist auch fast nicht möglich. Und ich war jetzt dieses Jahr auch, weil wir so enorm viel neue Helfer bekommen haben, die sich anfangs auch alle gar nicht kannten, die dann alle da waren und richtig zu einem eingeschweißten Team geworden sind, das war schon echt beeindruckend, die halt sich auch alle von Mittwoch bis Mittwoch Urlaub genommen haben. Ne? Und weiß ich gar nicht, wie viele 100 Urlaubstage, wahrscheinlich deutlich über 200 Urlaubstage, die da insgesamt in die Tolkien-Tage investiert werden von verschiedenen Leuten. Und dann ist halt wirklich, also gerade der Mittwoch bis Mittwoch, da fangen die Tage zur Vorbereitung um 8 Uhr an und hören um 23 Uhr auf. Und das zieht man dann also bei einer Veranstaltung der Größe halt so über 2 Wochen durch. Und da ist man schon, es ist natürlich, macht Spaß, weil es ist ja Hobby, aber da wird mehr weggerissen, als man das sonst auf seiner Arbeit macht. Ja.
Die Anni hat noch gefragt, wie ihr zu den Kamelleuten oder zu der Kamelfarm gekommen seid.
Ja, das ist, die kommen halt aus Issum am Niederrhein. Und die sind halt, haben wir hier getroffen und fanden das spannend und haben gedacht, ja gut, Die Odenwälder bzw. die Wormser hätten halt auch immer gerne noch Elefanten, aber Elefanten ist so ein bisschen schwierig, ne? Und männliche Zirkuselefanten gibt es ja auch nicht mehr. Aber die Elefanten sind ja auch eher in Fernharad unterwegs, ne? Und irgendwie muss man ja von Umba nach Fernharad durch Naharad auch kommen, ne? Und ich meine, es sind jetzt nirgendwo explizit Kamele bei Tolkien beschrieben, aber ich denke, durch diese Wüstenregionen werden das schon Tiere gewesen sein, die damit Karawanen bestimmt zwischen Tropen und Meer da ihre Arbeit getan haben. Ja, und das andere war halt einfach, dass ich dann, die hatten wir letztes Mal schon dabei, das war lustig, da hatte Umba sich gerade so formiert und das war genau der Abend, wo wir die neue Lagergröße geplant hatten und einige hatten gut einen über den Durst getrunken, so Samstagabends bis nachts um 4. Und ich hatte noch keinem gesagt, dass wir den Kontakt hatten zur Kamelfarm und die sind dann Sonntag gekommen, einfach mal so zum Reinschnuppern. Ja, und dann kommt eine von den Umbaren aus ihrem Zelt raus und sieht das, also da lief gerade das Kamel vom Zelt vorbei und guckt raus, geht sofort wieder rein und fragt den Nächsten, guck du auch mal raus, ist da gerade wirklich ein Kamel bei uns im Zelt vorbei?
Ich war zu lange in Harlefs Eck und habe wieder bei Cocktails getrunken. Ja, richtig,
ja. Also, da gab es Harlefs Eck ja noch nicht, aber an dem Abend wurde das geplant.
Ja, okay.
Das ist halt immer so das Schöne, wir sind ja nachher dann so mit den Aktiven noch zusammen und da entstehen eigentlich am Samstag auch schon die Ideen für das nächste Jahr. Ne? Also da wird dann schon überlegt und dann sind alle ja auch gerade voll im Fieber und dann wird halt vieles auch übers Jahr dann umgesetzt. Manches dann auch nicht, aber oft ist das, was so in den Nachtstunden da noch theoretisch bequatscht wird, tatsächlich nächstes Jahr in der Realisation. Also da, das ist schon immer spannend. Ja, und so kommt man zu Kamelen.
Darf ich mal fragen, hast du schon offizielle Zahlen? Weil es geht ja immer auch, jetzt Ticket ist ja mittlerweile komplett, läuft ja über Eventim, also eine Online-Plattform, damit ihr einen Überblick habt und besser planen könnt. Ja. Hast du jetzt schon mehr oder minder wirklich konkrete Zahlen, wo hinten dran steht, wie viele Leute tatsächlich auf den Tolkien-Tagen dieses Jahr da waren?
Ja, das habe ich ja schon mit dem Ausverkauf gehabt, weil wir haben ja einen Limiter drin. Also wir dürfen nicht mehr als 5000 Personen am Tag auf das Gelände lassen. Das heißt, da müssen unsere aktiven Händler alle auch mit einberechnet werden. Deswegen gehen auch nur 4600 Tickets pro Tag in den Verkauf. Beim Kino waren halt nochmal 600 Tickets im Verkauf, sodass wir halt also Samstag, Sonntag 4600 zahlende Besucher da hatten und am Freitag halt nochmal 600 Kinogäste. Wenn man die Aktiven dazu zählt, dann kommen wir halt auf diese 5000 pro Tag. Also wenn man sagt, wie viele Tolkien-Fans waren da, sind es 11.000. Wenn man sagt, wie viele Besucher waren da, halt entsprechend weniger.
Glückwunsch, sehr geil.
Genau. Und nächstes Jahr, also das Kino wird halt nochmal ein bisschen aufgestockt. Das heißt, wir werden nächstes Jahr so leicht über die 11.000 dann kommen können, wenn wieder der Verkauf so weitergeht wie jetzt und es sieht danach aus. Also es sind jetzt schon 1000 Tickets ungefähr, also 900 noch was Tickets sind schon für nächstes Jahr abgesetzt. Wie gesagt, der Freitag ist schon zur Hälfte voll. Also hätten wir den auf 600 gelassen, wären noch 150 über, aber wir haben ja auf 800 aufgestockt und es sind trotzdem nur noch 350 Karten für den Freitag da. Ja, das ist schon enorm. Also das rennt direkt los. Und hier aber vielleicht auch nochmal gesagt, wir werben ja immer auch, dass der Verkauf über Eventim geht, aber immer gerne über tolkientag.de kaufen, weil in unserem eigenen Shop, den wir da haben, der zwar auch hinten das Eventim Backup hat, kommen halt die Vorverkaufsgebühren von Eventim nicht dazu. Wenn man in Ticketshops geht oder auf der Eventim-Webseite kauft, dann kommt da immer noch mal ein Ticketaufschlag drauf. Den kann man umgehen, wenn man bei uns direkt auf der Internetseite kauft.
Ah, sehr schön. Okay, ja. Sehr gut.
Das ist auch vielleicht nochmal interessant.
Gibt es irgendwas Neues oder irgendwas, was du verraten kannst, was es denn nächstes Jahr vielleicht geben könnte?
Ja, sicherlich. Also wir sind da ja transparent. Das ist ja auch also im Prinzip, weil da als Verein läuft, kann ich auch nur für werben. Also jeder, der hinter die Kulissen kommen möchte und hören will, was so abgeht, der muss eigentlich nur freitags zu unserem Stammtisch kommen und kriegt dann eh alles mit, was in der Planung ist. Das Vortragszelt wird größer. Wir werden tatsächlich hinten auf die Weide, auch wo das Vortragszelt war, nochmal ein bisschen erweitern. Ich konnte Samstagabend beim Bierpavillon dem netten Bauern, der uns die Wiese zur Verfügung stellt, noch auf seiner anderen 4 Hektar großen Wiese, die noch an die Parkflächen anschließt, noch mal einen Hektar aus dem Arm leiern. Das heißt, wir können hinten die Parkflächen größer machen.
Auf die Bauern Deutschlands!
Und dadurch können wir vorne halt auch das Gelände noch ein bisschen erweitern, wo jetzt die Mittelerdigen da waren, das Zelt war und die Falknerei war. Das Friesenteam Rheingold würde halt gerne dahin gehen, weil die auf der Wiese jetzt recht eingeengt waren. Hatten jetzt ja auch nur ein Pferd dabei, weil sich eins verletzt hat und die letzten zwei Jahre sind halt zwei Pferde von denen gestorben, die sehr erfahren waren. Und die anderen zwei, die jetzt noch nachrücken, die sind noch nicht so weit, dass man sie in große Menschenmengen reiten lassen kann. Und da kamen jetzt auch noch, also die würden halt dann gerne auch auf die Weide gehen. Es bietet sich natürlich auch an, da kann man vielleicht auch einen Teil direkt unbemäht lassen und hat dann natürlich da direkt auch eine super Koppel für die. Dadurch wird das Vortragszelt halt noch mal ein bisschen nach hinten rausgeschoben. Also wir vergrößern auf dem Bereich. Die Kamelfarm Niederrhein wird zusammen mit den zwei Fitnesstrainer-Jungs, die ja die Haradrim da mitgemacht haben, auch da hingehen. Aus gleichem Grund, die würden auch gern drei Kamele mitbringen, statt nur eins, und brauchen dann natürlich auch mehr Fläche. Und die niederländische Gruppe Enorandirim wird auch auf die Wiese gehen. Dadurch gewinnen wir hinten im 16-Meter-Raum natürlich den Platz, den wir vor der Bühne halt auch noch brauchen. Genau, fürs Kino dann und für unsere neue spektakuläre Abendshow, die wir planen. Da will ich aber noch nicht so viel verraten.
Wird es im nächsten Jahr noch eine Falknerei geben?
Bitte?
Eine Falknerei wird es dir denn noch geben?
Wieso nicht? Das ist ja keine niederländische Falknerei.
Oh, okay.
Also die Sache ist tatsächlich unser alteingesessener Falkner. Ich denke, da spielt Christian drauf an, den wir sonst immer hatten, der hier aus dem Nachbarort in Aßen kam. In den Niederlanden haben sich die Tierschutzgesetze nochmal sehr stark verschärft. Und auf seinem Gelände könnte der jetzt, glaube ich, nur noch ein oder zwei Vögel halten. Hat aber letztes Jahr schon gesagt, ich gebe das mit der Falknerei dran, weil wenn das jetzt, ich glaube, nächstes Jahr in Kraft tritt, viele warten da bis zum Letzten, aber der sagt, ich will meine Vögel halt gerne in gute Hände geben. Und wenn ich bis zum letzten Ende warte, dann werden die Tierheime alle voll Vögel sein in den Niederlanden, weil dann halt alle abgeben und deswegen hat er schon früher aufgehört und hat gesagt, das mache ich dann jetzt schon und gucke, dass ich alle Tiere gut unterkriege. Ja, und dadurch haben wir jetzt halt eine deutsche Falknerei mit drin, die jetzt auch nächstes Jahr dann wiederkommen wird, genau. Und dann ist da quasi so unser Tierbereich. Ich habe auch noch etwas Tierisches in petto, aber da sage ich auch erst was zu, wenn das in trockene Tücher ist.
Die Schildkröten von Osgiliath.
Ja, nee, das ist geht schon eher ins Arabische wieder, also in den südländischen Bereich. Aber was halt auch noch spannend ist, ist, dass wir diese Premium-Tickets auch angekündigt haben und die einfach schon gehen, ohne dass irgendeiner wusste, was das überhaupt ist.
Was es überhaupt ist, ja, jetzt genau. Ich dachte auch so, Premium Deluxe, aber was ist das eigentlich, bitteschön?
Ja, eigentlich ist das ganz simpel, also bei dem Super-Ticket hast du halt, also wir haben lange diese Kaffeeflatten immer gehabt, weil das halt immer ein Problem war, weil Leute die 50. Tasse hatten und sonst irgendwie was und dann irgendwann sagten, ja, jetzt habe ich den Schrank voll Tassen, das bringt nichts mehr, dann haben wir irgendwie zum Henkelsystem angefangen, das hat aber auch nicht so richtig geklappt. Und in dem Superticket hast du im Prinzip schon den neuen Bierkrug, den es nächstes Jahr geben wird, die Kaffee-Flatrate mit einem, aber dann mit so einem Kaffee-to-go-Becher, einen Mehrweg-Kaffee-to-go-Becher, den du halt auch besser übers Gelände nehmen kannst und dann halt so viel Kaffee und Tee wieder trinken kannst. Das ist dann da schon inklusive und noch so ein bisschen Merchandise in einem schicken Rucksack. Also, dass du das quasi schon vorne hast. Die Julia, die produziert ja viel von unseren Sachen und da ist halt auch für uns immer wichtig oder für sie immer wichtig, wie viel muss ich denn überhaupt einplanen? Wenn wir wissen, okay, so und so viel von den Supertickets sind verkauft, dann kann Julia schon vorproduzieren. Die Leute kommen dann an und haben direkt ihren Rucksack, können ihn mitnehmen und haben schon mal so eine Grundausstattung und müssen sich auf jeden Fall morgens schon keine Sorgen mehr um Kaffee machen. Und dann gibt es halt das Deluxe-Ticket, was in dem Bereich, wo jetzt die Mittelerdigen waren und im Vortragszelt noch auf 100 Tickets limitiert ist. Und da wird es am Freitagabend um 18 Uhr noch einen Early Access geben. Mit einem speziellen hochkarätigen Sonderprogramm in dem Zelt, wo ich aber auch erst im September was zu sagen kann, weil dann mir die Buchung von diesem Programmpunkt auch sicher bestätigt werden kann. Aber ja, das Ding geht auch schon gut. Also wer wissen will, was da kommt, der, also ich glaube nicht, dass wir bis September, bis ich überhaupt sage, was das für ein Programmpunkt ist, werden wir wahrscheinlich gar keine Tickets mehr haben. Also im Moment wird da ins Blaue gekauft. Aber ja, es wird sich lohnen, das kann ich schon versprechen. Würde ich mir auch immer gerne selber angucken gehen.
Ich denke mir immer, dass die Tolkien-Tage mittlerweile so viel Logistik zur Verfügung stellen. Das ist mittlerweile so viel Kavallerie und Infanterie. Man könnte also mal ganz kurz einen kleinen Heerhaufen aufmachen und keine Ahnung, ich weiß nicht, das Herzogtum Geldern müsste ja auch mal wieder zu alter Größe auferstehen. Es sind so viele Leute da mit so viel Zeugs, das ist der absolute Hammer.
Und was halt auch der Wahnsinn ist, ist, das ist uns jetzt während Corona schon massiv aufgefallen, wir haben halt fast ausschließlich Fachpublikum da. Also während die Zeiten, wo wir noch Tageskassen hatten, also während der Corona-Zeit waren ja 250 Leute da, da gab es aber ja natürlich aus Gründen der Personennachverfolgung keinen Vorfall, also keine Tageskasse. Aber da hatten wir halt schon, dass die Leute, die gekommen sind, das waren alles Tolkien-Fans, die wirklich da deswegen gekommen sind. Und die halten sich halt auch einfach viel länger auf dem Gelände auf und machen viel mehr mit. Und jetzt im Ausverkauf haben wir das halt auch das erste Mal so gehabt. Die Leute verweilen viel länger, weil ja die Leute, die sonst sonntags die Zeitung aufgeschlagen haben, gesagt haben, ach, was machen wir jetzt? Ob ich Tolkien-Tag oder Trödelmarkt oder irgendwo fahre ich halt hin. Die aber erstmal, für die ist das einfach irgendeine Sonntagnachmittagsunterhaltung. Die haben jetzt erstmal mit dem Thema nicht viel zu tun. Und das ist halt nochmal was die nächsten Jahre halt, denke ich, die Veranstaltung auch noch weiter nach vorne bringen wird. Weil die Leute, die jetzt kommen, die kommen wegen Tolkien. Und die kommen nicht, weil sie gerade nichts anderes zu tun haben. Weil die Leute, die kaufen in der Regel ja nicht im Vorverkauf.
Das war ja auch die allgemeine Stimmung, die man ja dann wahrnimmt, wenn die Leute kommen und dann eigentlich ja auch Fans sind oder zumindest wissen, was da stattfindet. Weil das,
ja, und das ist halt, jetzt, sieht man halt auch an den Anmeldezahlen im Verein. Ne?
Ja, das ist super spannend, weil wir ja abends dann auch immer noch mal Revue haben passieren lassen, was wir den Tag über so erlebt haben und wie die Stimmung allgemein war. Und im Großen und Ganzen alles fröhliche, nette Menschen, die da rumgerannt sind und sich gefreut haben. Und der eine oder andere, ah, guck mal hier, ah, guck mal da, da kommt ein Ringgeist, da kommt Gandalf, da kommt Saruman. Ja, die Leute waren also alle super begeistert von den...
Da kommen drei Gandalfs.
Da kommen drei Gandalfs, ja, und alle mit wallen, weißen Haar. Damit kann ich leider nicht bieten, ich kann nur weißen Bart bieten. Und selbst der ist nicht so beeindruckend wie von den Herren, die da waren. Aber die Grundstimmung war halt super. Du bist da drüber gelaufen und das hat einfach nur Spaß gemacht, weil du einfach nur überall durch die Bank weg glückliche Menschen gesehen hast, die sich super gefreut haben, mal wieder so einen Auszug zu haben, halt, wenn du durch Seestadt gelaufen bist.
Wir haben auch ein angenehmes Publikum. Das ist auch wirklich schön.
Das ist halt, wenn du da Seestadt ankommst, das ist also für mich, der jetzt das erste Mal da war, Marcel hat immer erzählt, ey, stell dir vor, die machen da so ein Gewese. Weißt du, du kommst halt an und stehst davor und denkst dir, das ist so, was zur Hölle? Wie kommt ihr denn auf so eine Idee, ja? Oder was ich jetzt auch ziemlich cool fand, waren die Jungs aus Rohan, der sich hin und wieder da auf den Thron gesetzt hat, ja, der hat geschwitzt wie ein Schwein, ja? Und trotzdem hat der sich regelmäßig auf diesen Thron gesetzt, damit Leute zu ihm kommen konnten und sich mit ihm fotografieren konnten. Ja, die standen auch da und haben dann zum Teil ihre Speere aus der Hand gegeben und dann konnten sich die Leute halt auf Thronen und den Nebensitzen hinsetzen. Aber mit wie viel, die Wachen, die zum Eingang von Rohan standen, ja, da stehen dann halt Leute eine Stunde lang rum, ja, und bewachen das Gelände. Das
in ist, Vollplatte.
Ja, in Vollplatte, das ist irre. Ja, und du siehst es halt und du merkst halt, wie viel Spaß und Freude sie daran haben, genau das zu tun.
Ja, und es ist halt so, dass viele Gruppen, die vorher auf anderen Veranstaltungen waren, exklusiv nur noch auf den Tolkien-Tagen sind, weil die auf die kommerziellen auch gar keinen Bock mehr haben. Also die können sich bei uns ja relativ austoben, also gerade bei Rohan, der Bereich, das ist halt das Zelt an sich, das Grundgerüst, das haben wir damals von den Pfadfindern übernommen, die das wieder von der Feuerwehr übernommen haben, also das ist schon der dritte Nutzungszweck und dann haben wir halt irgendwo gebrauchte Holzbohlen hergekriegt und haben das erstmal so ausstaffiert, ne? Und ein Schreiner bei uns auf dem Stammtisch hat dann das, also Meister, sieht man auch, dass das schon ein Meisterwerk ist, dieses große Tor da reingesetzt und da hat Fellowship natürlich den Vorteil, dass die sich bei uns, also erstmal, dass wir halt auch mitbauen, aber das ist auch eigentlich bei den meisten Gruppen so, außer bei Seestadt, die sind selber die sind selber nur am Rödeln, aber dass die halt, also gerade Fellowship hat natürlich einen Spot bei uns auf dem Gelände, das heißt, diese Halle steht ja das ganze Jahr und kann immer genutzt werden und das ist halt wo die halt dann natürlich auch viel umsetzen können, weil es nicht mehr weggeräumt werden muss. Ne? Und das ist, wir nutzen die im Sommer halt auch zum Stammtisch. Also jetzt gerade während der Corona-Zeit hat sich die Halle total bewährt, weil da konntest du halt vorne vorsitzen und auch mit Abstand konntest du da gut Stammtische durchführen. Ja.
Allein dieses Pferd, also Entschuldigung, ich weiß, ich kenne die Geschichte ja so ein bisschen, wo das Pferd herkommt, aber allein ja. einfach so eine gigantische. Und
da stand halt einfach auch noch ein. In der Ecke. Ja, da war noch ein zweites, aber das war so im Arsch, das war nicht mehr zu retten. Aber eins rechts, eins links wäre natürlich noch cooler, aber. Oh, mein Gott,
das ist der geschenkte Pferd Gaul, ne? Ja, aber dieses Pferd und die Geschichte darum hat mich so ein bisschen an Big Bang Theory erinnert, wo sie die Zeitmaschine praktisch auktionieren bei eBay oder wo auch immer. Und sie gedacht haben, sie haben so ein kleines Modell und auf einmal steht da unten die komplette Zeitmaschine rum.
Ja, ja,
das ist der richtige Größe, ja, ja.
Genau,
aber das ist ähnlich wie so ein
Pferd. Ich kann ein Pferd mitbringen. So, Alter, dein Ernst?
Ja, und wir haben halt auch bei uns im Discord so eine Gruppe, wo halt Leute, die bei eBay Kleinanzeigen Sachen finden, die sind dann irgendwo anders, schreibt man rein, kann das irgendeiner abholen und da sind halt aus allen Lagergruppen die Leute dabei. Oder wenn man was findet, wo man denkt, kann bestimmt irgendeiner gebrauchen, wir aber gerade nicht, ja, dann wird das da reingestellt und irgendeiner kann es dann gebrauchen und holt es ab.
Ja, ist aus ganz Deutschland. Also die Gruppen sind ja eigentlich auch über ganz Deutschland ja, verteilt, ne?
Ja. Eben, genau. Und wir haben jetzt halt auch hinterm Zelt noch Sachen stehen, wo ich noch denke, oh, die müssen wir noch irgendwo platzieren, weil manchmal verselbstständigt sich das auch. Und wo wir die 7 Wochen auf dem Platz waren, da war eBay Kleinanzeigen leer. Also da, die saßen ja halt den ganzen Tag da rum, die hatten ja nichts zu tun, war ja Corona und Lockdown und alle waren irgendwie am Spürbord. Unter der Woche sind die überall hingefahren, haben überall allen möglichen Kram abgeholt, wo ich auch irgendwann gesagt habe, so nee, stopp, so nach 3 Wochen jetzt ist eBay Kleinanzeigen Verbot, weil ist ja schön, wenn das alles hier ist, aber das muss ja auch irgendwo gelagert werden. Also wo soll man den ganzen Kram denn nachher unterbringen? Ja, das sind halt so
Sachen. Die DHL Hermes so, wir machen einen Block, Geld und Pott kriegt nichts mehr geliefert. Die haben mich genauso voll.
Ich meine, wir haben beim Clemens ja hinten so ein paar Boxen in einem alten Gewächshaus drin und können im Gewächshaus auch unter der Freifläche immer noch mal was dazu kriegen. Aber das musst du ja auch. Also auch die Lagerfläche ist ja nicht umsonst. Ne? Also wir haben halt, da war auch während der Tolkien-Tage online, die waren echt wichtig für uns, weil das hätte böse ins Auge gehen können. Wir haben halt 2019, nach den Tolkien-Tagen, wo wir das Material hatten, haben wir den Mietvertrag da hinten unterschrieben. Der hat uns diese Boxen da, also so ähnlich wie du die da von Schurgard kennst, in das Ding reingebaut.
Ja.
Und wir haben das gemietet und dann Januar 20 bezogen und gedacht, ja klar, gut, die Kosten, die kriegen wir natürlich von der Miete durch die Tolkien-Tage rein. Ja, und dann kam Corona und hat es auf einmal einen Mietvertrag an der Backe und keine Einnahmen. Ne? Und mittlerweile haben wir halt so viel Lagerfläche, dass das insgesamt auch gute, ja, mit dem anderen Lager noch, ja, 6.000, 7.000 Euro im Jahr allein Fixkosten Miete sind. Ne? Also, weil der ganze Kram muss halt auch irgendwo untergestellt werden. Ne? Sind halt Sachen, die dann gern mal vergessen werden. Ne? Oder halt auch der Unterhalt vom Vereinsheim, Gelände und so weiter, Strom, alles, die Nebenkosten, Müllentsorgung. So, das sind alles im Prinzip Sachen, die auf die Veranstaltungen zurückgerechnet werden müssen. Sonst könnten wir uns so ein Vereinsheim hier gar nicht gönnen, wenn wir das nicht hätten.
Geldern als solches, Entschuldigung Marcel, Geldern und Pont sind ja auch so, also was mir halt auch aufgefallen ist, ja die Freiwillige Feuerwehr ist ja dann da am Start. Die haben sich ja da wunderbar um diese Parkplatzsituation gekümmert. Wer ist dann noch so dabei, die das mit unterstützen von Geldern oder von Pont halt direkt?
Wir haben halt jetzt von anderen Vereinen, der erste Verein, der mit dabei war, war der Sport- und Bogenschützenverein aus Weilbeck. Die hatten wir 2009 schon mit dabei, aber gedacht haben, ach komm, die sprechen wir mal an und Bogenschießen ist ja ein nettes Angebot auf der Veranstaltung und irgendwen schießen lassen bei einer öffentlichen Veranstaltung wollten wir auch nicht. Da brauchst du halt schon welche, die auch wissen, wie geht man mit diesen Waffen um. Ja, da haben wir die mit reingenommen. Und die nächsten, die dann mit dazu kamen, war im Ort eigentlich tatsächlich die KfD, also Katholische Frauen Deutschlands, die auch da jetzt den Kuchenstand haben, die uns da schon ausgeholfen hatten, weil wir das Problem im Dorf hatten, dass wir verschiedene Bereiche hatten. Also wir waren im Kinderhaus, wir waren im Haus der Vereine und wir waren hinten im Pfarrheim. Am Pfarrheim Pfarrgarten haben wir die Kasse gemacht und die Getränkestände, aber du brauchst natürlich dann auch, wenn du so verschiedene Spots hast, an jedem Eingangsbereich jemanden, der auch guckt, Karten, Bändchen kontrollieren. Und dann hatten wir die KfD gefragt, die haben dann gleich auch den Kuchenverkauf da gemacht und haben sich dann vorne hingesetzt und die Bändchen kontrolliert und Kuchenverkauf gemacht. Dann hatten wir den Karnevalsverein aus Geldern mit reingenommen. Die haben das Gleiche dann im Haus der Vereine gemacht. Ja, die dann haben uns nachher, wo es schon schwieriger wurde, Leute vom Musikverein schon auch beim Grill ausgeholfen. Und dann nachher, wo wir gesagt haben, okay, ihr helft uns jetzt auch schon hier so lange mit dabei und wir können das selber nicht mehr stemmen, dann übernehmt ihr den Grill, habt ihr noch was für die Vereinskasse. Ja, die Feuerwehr hat vorher schon immer die Brandwache auch bei uns gemacht, weil wir Feuerwerk abgeschossen haben. Das auch ehrenamtlich und wo es jetzt um die Parkplätze ging, hatten wir natürlich auch die Situation, dass wir sagen konnten, hier, da lässt sich auch für euch, für die Kasse noch was verdienen und wir haben halt auch gerade auf einem Feld, ne, also das Gefährlichste, was da passieren kann, ist bei trockenem Gras ein Cutbrand, ne, und wenn man dann die Feuerwehr als Parkplatzdienst hat, bietet sich natürlich an. Also die Feuerwehr, die ist halt dann da. Dann die Deutsche Pfadfinderschaft kam dazu. Ja. Die sind eigentlich durch den Geldernaer Karnevalsverein mit reingezogen worden, weil die dann auf den Tolkien-Tagen geholfen haben und selber zu wenig Leute hatten, haben die Pfadfinderschaft noch mit dazu genommen. Die sind dann auch irgendwie mit dabei geblieben, machen jetzt unsere Campsite. Und die haben natürlich auch uns super Starthilfe gegeben für die Gruppen, weil wir halt auf deren komplettes Zeltequipment zurückgreifen können. Auf der anderen Seite nutzen die dann aber auch unsere Hygienespender oder Bauzäune oder jetzt die Hüpfburg für ihre Ferienfreizeiten. Und so ist das halt alles auch ein Geben und Nehmen. Dann haben wir noch, was haben wir noch dabei? Ja, den VfL Pont natürlich auch, wo jetzt ja auch auf dem Vereinsgelände das alles stattfindet.
Der Fußballverein, ne? Muss man
Fußballverein,
sagen.
Genau. Ja, und den haben wir noch.
Die Gemeinde ist im Endeffekt, das ist das Gefühl, ne? Also Gemeinde Pont und natürlich die Stadt Geldern im weiteren Rahmen, da ist ja irgendwie gefühlt fast jeder irgendwie involviert. Ne? Also
ja, in Pont schon. Also in Pont schon. Also jetzt bei uns im Dorf, wir haben knapp 2100 Einwohner, es steht zwar 2700 bei Wikipedia, aber 600 davon sitzen im Knast, die können nicht raus. die kannst du jetzt ja nicht als Publikum mitzählen. Die kriegst du auch nicht. Ja, das ist tatsächlich, wird seit kurzem erst mitgerechnet. Ich habe mich auch gewundert über diesen Einwohnerzahlsprung, aber es ist halt aufgepasst. Wir haben ja vor 2 Jahren haben wir den Peak ja überschritten, dass es so viele Single-Haushalte gibt und es fiel halt auf, dass die Leute, die im Knast sind, keine Meldeadresse mehr haben. Ja, und deswegen mussten jetzt alle da gemeldet werden. Aber insofern sind da halt eine Menge Vereine, die mit drin sind, also aus Pont selber. Und da ja Ponta auch in mehreren Vereinen sind, hätten die Vereine, die noch über sind, gar keine Leute mehr, weil die für andere Vereine eh schon da sind. Ja. Aber es gibt ja noch eine ganze Menge Vereine aus den Nachbarorten. Wir sind jetzt gerade dran, noch für eventuelle Campsite-Erweiterungen, weil alle Hotels hier im Umkreis sind ausgebucht. Die Leute müssen mittlerweile 30 Kilometer Umkreis Hotels buchen, dann hier hinfahren. Das ist halt auch doof. Deswegen haben wir gesagt, wenn jetzt wieder die Campsite so nachgefragt wird, werden wir wahrscheinlich noch eine zweite aufmachen. Deswegen heißt die jetzt im Vorverkauf halt auch schon Campsite Westviertel, weil es dann vielleicht auch noch ein Ostviertel geben wird. Und die würde dann, nehmen wir halt noch den THW mit dazu. Also, dass wir die THW-Ortsgruppe hier mit der THW-Jugend noch dabei haben und die dann gegebenenfalls noch eine weitere Campsite eröffnen.
Ja, aber so Beispiel, weil wir eben auch das Thema Pädagogik ja auch angesprochen haben. Ich glaube mich zu erinnern, dass ihr auch im Sommer, wenn ihr Sommerprogramm macht von den Jugend- und Kinderhäusern, dass ja zum Beispiel auch das Vereinsgelände, / die Möglichkeiten, die dort existieren, dass ihr die ja mitbenutzen könnt. Das heißt also, Kinder, Jugendliche können im Sommer und darüber hinaus bei euch Programm mitnehmen, ne? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Nee, das ist tatsächlich, also das Gelände gehört ja der Stadt Geldern. Also wir haben einen Nutzungsvertrag über 10 Jahre, der dann auch jetzt in Kürze auch irgendwann wieder verlängert wird, schon vorzeitig. Die Stadt Geldern nutzt halt das Gelände von uns auch für die Stadtranderholung, für die Ferienspiele. Ja. Und das ist halt die einzige Auflage, die wir haben. Also in den Sommerferien müssen wir das Gelände so weit räumen und bereit machen, dass das für die Ferienspiele genutzt werden kann. Und die nutzen dann natürlich auch, also vorher haben die immer selber Zelte aufgebaut, aber jetzt nutzen die natürlich auch die Rohanhalle oder hinten das Lesezelt. Die nutzen die dann mit und nutzen unser Equipment mit. Und das ist eigentlich auch da ein Geben und Nehmen. Wir haben ja auch lange im Checkpoint, im Jugendzentrum unseren Stammtisch machen dürfen und das ist einfach auch schöne Zusammenarbeit dann.
Das ist halt auch tatsächlich, also das ist halt das, was mir bei den Tolkien-Tagen halt immer so gefallen hat. Und als ich damals natürlich noch am Anfang mit der DTG und vorher schon die kleineren Tolkien-Tage ja gemacht habe, es war immer so, dass Leute dazugekommen sind, die einfach Bock hatten, was mitzumachen. Also wir hatten ja zum Beispiel in Köln-Ehrenfeld, in diesem Kulturzentrum, hatten wir die deutschen Tabletop-Meisterschaften zu halt dem Herrn-Heringer Tabletop. Weil die Leute, die immer nur so zum Tolkien-Tag gekommen sind, gesagt haben, aber pass mal auf, habt ihr nicht so eine kleine Halle dabei? Können wir nicht irgendwie bei euch irgendwie zocken? Und schon hattest du einfach Leute dabei, die vorbeigekommen sind, weil es sind die Tolkien-Tage, wir machen einfach irgendwas. Und das natürlich bei den Tolkien-Tagen hier am Niederrhein ist das natürlich jetzt zum Maximum sozusagen geraten, weil Leute einfach merken, wir haben halt Bock und es ist halt Begeisterung da und das feiere ich halt jedes Jahr. Ich feiere auch, dass Opa das erste Mal dabei war. Ich habe ihm das schon jahrelang gesagt und auch Sippel, kommt doch einfach mal vorbei, das ist wie Schicksalsfest und Mittelerdefest halt nur am Niederrhein.
Ja, und der Unterschied ist halt auch, dass beziehungsweise toller an den Tolkien-Tagen ist ja, du musst da gar nichts für tun. Also die kommen alle von alleine und dann spricht dich irgendwer an und sagt, kann ich mitmachen. Und wenn wir für den Platz haben, dann kann er mitmachen. Und so erweitert sich das ja ständig. Also es ist ja von uns nie geplant gewesen, dass das so groß wird. Also das ist halt mittlerweile halt ja, eine richtig große Veranstaltung geworden. Ist ja als Jahrmarkt angemeldet, weil es regelmäßig stattfindet und mehr als 11 Stände hat. Und ist natürlich auch eine Frage der Haftung. Also wir werden auch nicht größer werden. Also wir werden unter diesen, also bei den 5.000 pro Tag ist bei uns das Limit, weil dann kommst du halt wirklich in Bereiche, die ehrenamtlich nicht mehr stemmbar sind. Also dann gehst du in die großen Sicherheitskonzepte, dann brauchst du dauerhaft Notarzt anwesend, dann brauchst du dauerhaft RTW anwesend, du brauchst viel mehr Sicherheitsdienst. Und das ist halt einfach was, wo wir sagen, nee, wir haben jetzt eine Größe, die haben wir erreicht und da müssen die Leute halt früher Tickets kaufen. Oder wenn Geldern ausverkauft ist, müssen sie bald nach Jena fahren. Dann machen wir da die nächsten 5.000 am Tag voll.
Wir haben schon eine Abkürzung. Wir sind nämlich die sogenannten Tütotars, die Thüringer Tolkien-Tage.
Ja.
Weil der Stammtisch natürlich sofort nach einer Abkürzung gesucht hat. Und ich so, ehrlich, wollt ihr mal eine Lesung machen, bevor wir die Tolkien-Tage? Sie so, nö, wir machen das nächstes Jahr, läuft schon.
Ja. Wir haben ja schon gesagt.
Also geplant sind die ersten Thüringer Tolkien-Tage in Jena. Sind 2023 geplant und vermutlich so um Frodos und Bilbos Geburtstag herum. Mal gucken.
Ja, wir haben ja schon gesagt, ne? Also 7,5 Tonnen plus Hänger, also 12,5 Tonnen Material, bringen wir euch gerne als Starthilfe vorbei.
Einfach und wir freuen uns.
Ja. Ja, und das ist halt auch das Schöne, also was ich gerade mit den Gruppen auch schon sagte, also die früher so die Gruppen, die halt wirklich auch auf den Veranstaltungen gebucht waren, wie Friesenteam, die sind zu uns gekommen für einen Freundschaftskurs. Das Traurige ist mittlerweile, dass unser Freundschaftskurs, der daraus besteht, Spritgeld und Sprinter oder sowas zu bezahlen, ja mittlerweile besser ist als das, was kommerzielle Veranstalter zahlen. Und ich sag mal, auch die Konditionen, die halt auch ein Elbenwald-Festival aufruft, also da hat halt Fellowship keine Lust drauf. Also wenn die, oder irgendeine andere Gruppe, also wenn die Gruppen, um auf so eine Veranstaltung zu fahren, draufzahlen müssen, dann sagen die, ja, wofür mache ich das denn? Ja, und das ist halt eine Entwicklung, ja, die uns gelegen kommt. Und das ist halt auch schon eine Euphorie, die ich bei den Gruppen schon spüre. Weil die sagen, wenn ich bei kommerziellen Veranstaltern eh nichts kriege, dann kommen wir lieber alle nach Jena und machen es ehrenamtlich, aber dann auch für einen Verein. Und dann machen wir das für uns und nicht für irgendeinen, der sich da die Taschen mit dick macht. Ne? Und insofern,
ich möchte an dieser Stelle erwähnen, wir sind direkt an einer Braugaststätte, die ja eigenes Bier wirklich hervorragend braut. Erstes Mal Dokumentar. Riesen 1322. Also keine Sorge, der Maibock ist ganz fantastisch. Habe ich letztens noch irgendwie mal probiert.
Das klingt gut. Ja. Also insofern denke ich, ist da ja auch gerade, wenn jetzt die Serie kommt und wenn es so weitergeht, also ich hoffe ja mal, dass wir irgendwann, wenn wir jetzt schon mal Ost-West machen, ich höre da auch schon von Leuten in Süddeutschland, vielleicht haben wir ja wieder bald 3 Tolkien-Tage an 3 Locations. Und ich denke gerade mit der Popularität des Themas, es ist möglich, in Deutschland an 3 oder 4 Stellen Veranstaltungen zu machen, die die Größe von 11.000 Leuten, sage ich mal, in einem ähnlichen Maßstab erreichen werden. Also das ist bei, ich glaube, was sagte Klettgotter, 15 Millionen verkauften Büchern vom Herrn der Ringe durchaus eine Option. Und wir haben das Schöne, es ist halt nicht wie bei den Festivals, sondern wenn wir, sage ich mal, 4 lokale Jahrmärkte haben und kein großes Festival, ist halt auch das Schöne, dass für jeden, der irgendwo in Deutschland Tolkien-Fan ist, immer irgendwo in seiner Region was erreichbar wäre. Das wäre doch noch eine schöne Vision für die Zukunft, dass man sagt, okay, stell uns da als Verein so auf. Aber das braucht natürlich Leute vor Ort, die Bock haben, sich so reinzuknien und so viel Arbeit zu machen. Und ich meine, du kennst das gut, du hast da scheinbar auch ein Team dabei. Im südlichen Bereich, also da der Kai, der hat jetzt ja bei uns auch hospitiert, der zufälligerweise, haben die jetzt auch erst festgestellt, 2 Straßen weiter von Tobias und Annika wegwohnt. Und die haben sich auf den Tolkien-Tagen kennengelernt. Ja, und insofern, wenn Leute mal bei uns waren und wissen, was das für Arbeit ist und die dann nicht scheuen, dann ist, denke ich, noch an vielen Orten was möglich.
Ich finde es halt einfach schön, dass es tatsächlich, es ist halt ehrenamtlich, es ist der Verein und es ist halt gerade für Familien und Kinder im Vergleich zu vielen kommerziellen und großen professionellen Anbietern halt auch immer noch bezahlbarer, definitiv, als es halt woanders der Fall ist. Also die Preise, die man mal bei anderen Veranstaltungen natürlich abfragen muss, um sich kommerziell zu rechnen, das haben wir ja in dem Sinne gar nicht, sondern das Ziel war ja immer im Verein, wir möchten das Interesse an Tolkiens Leben und Werk fördern und das möglichst natürlich in einem Zusammenhang, dass die Leute auch die Möglichkeit haben dazu. Und das ist ja genau das Ziel und das würden wir je natürlich auch genauso machen. Und da bin ich halt sehr, sehr neugierig und sehr gespannt, was wir da alles so machen können. Nicht vergessen, Wir können feiern im Paradies. Einzige Stadt, die das machen kann in Deutschland. Denn jener Paradies ist unser Park hier. Und ich finde, das ist schon ein relativ guter Positivpunkt, den ich an dieser Stelle schon mal erwähnen
kann. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf.
War früher auf jeden Fall immer sehr spannend, wenn mit dem ICE da, jener Paradies, wo bin ich? Ja. Nee, aber mal abgesehen jetzt von den Gruppen auch, was wir jetzt hatten, ja, und wer da alles involviert ist und die tolle Arbeit, die ihr da leistet, sind halt auch die Gäste, was du ja auch schon gesagt hast, dass ihr sehr angenehme Gäste halt.
Ja, so, ich durfte sowas ja siehst du aus der Campsite zum Beispiel. Also die Campsite, natürlich wird die auch gut betreut, aber da war kein Hering, kein Müll, kein Zelt, nichts mehr. Ne? Also wenn ich da auf anderen, wenn ich da auf Festivals unterwegs bin, brauche ich nichts von erzählen, ne, wie es da aussieht. Aber es ist halt einfach eine gefegte Wiese gewesen, nachdem die Besucher weg waren.
Nein, das ist aber auch insgesamt, also ich wurde ja, ich hatte ja ein gutes Beispiel. Du hattest ja gesagt, du hast ja die beiden Podcasts gehört, wo ich doch mal Erwähnung gefunden habe. Es war halt einfach, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, ja. Du sitzt halt da und wie ich das ja auch, wie das in dem Podcast für die der Podcast zum Podcast bei den Tollkühnern, ja, dass ich hatte wirklich diesen Bären-Effekt, wie beim Hobbit, ja, dass das wurden immer mehr, genau. Und immer mehr und dann irgendwann so, was zur Hölle ist hier los
eigentlich? Und die Bären sitzt in der Ecke so, ne?
Und es hat so viel Spaß gemacht, es war so eine Freude, auch wieder an der Freude anderer zu partizipieren, ja. Also das war, die hatten sich super gefreut, da zu sein, sich zum Teil auch zum ersten Mal zu sehen. Und mit dieser gesamten Stimmung bist du da halt auch angekommen und hattest einfach auch nur Bock, da zu sein. Ja? Und da gab es überhaupt keine Diskussion, dass du vor 18 Uhr das Gelände da verlässt oder wann immer da Schluss ist. Ja? Da geht man nicht früher, da bleibt man bis zum Ende. Ja, wir hatten am Samstag waren wir bis noch nach dem Feuerwerk da und der Feuershow. Da kommt keiner auf die Idee zu sagen, naja, ich würde jetzt vielleicht doch schon gerne zurück zum Hotel. Es ist jetzt 18 Uhr und ich brauche mein Abendprogramm. Nee, die Leute wollen da bleiben, weil sie einfach Bock haben. Weil wenn es Nacht wird, wird es da halt auch nochmal richtig cool, wenn die Lichter angehen. Wie gesagt, die Feuershow war echt sehr beeindruckend.
Das was ich davon gesehen habe.
Ja. Vor allen Dingen die Kinder in diesem Jahr, die waren total begeistert. Also von der Hüpfburg abgesehen, auf das Karussell oder die durften hinten bei der Falknerei, durften die Tiere streicheln und so. Die waren also so, wir hatten ja dieses Jahr auch explizit für die Kinder noch ein paar Sachen noch angeschafft und auch organisiert und die waren wirklich super glücklich. Also die Kinder, die haben wirklich einen Strahlen gehabt. Gut, bis auf den Samstagabend, dass die Kette gerissen vom Kinderkarussell.
Das lag aber an den Leuten, die dann abends, wo da eigentlich keiner mehr drauf sollte, neben der Bierbude auf die Idee gekommen sind, ach, wir könnten uns ja auch mal aufs Karussell wild.
Einige Schwergewichte auf eine Kette, die für Kinder gedacht ist.
Oder mal auf der Giraffe rumspringen, ne?
Genau. Das war ja geplant und begleitet, aber naja. Ja, aber was halt auch spannend ist, ist, dass sich das halt mittlerweile auch in die Stadt verlagert. Also dass die Gastronomie das halt auch echt mitkriegt oder anfängt halt auch Angebote in die Richtung zu machen und dass halt viel Publikum von außerhalb halt in Geldern ist und da halt wirklich ein Effekt gespürt wird. Ne? Und was ich aber auch noch schön finde, ist, höre ich halt auch oft aus dem Ehrenamt und schön ist halt, die DTG hat ja, während ich von allen Vereinen höre, in Corona, oh, uns rennen die Mitglieder weg, haben wir halt dadurch, dass wir was gemacht haben und präsent geblieben sind. Ich glaube, die DTG hat im Moment einen Zuwachs wie noch nie. Also das ist enorm. Wir haben letztes Jahr auf den Tolkien-Tagen, liegt natürlich auch an den Podcasts und liegt auch natürlich an den Veranstaltungen, dass wir überall präsent sind, die Online-Angebote machen. Wir haben letztes Jahr die 1000 geknackt und gehen jetzt steil auf die 1500 zu. Also das ist irre. Und oft höre ich dann von anderen Vereinen auch, ja, im Ehrenamt und dann hängst du dich rein, du kriegst ja nichts zurück. Ne? Aber wenn ich mir dann jetzt tatsächlich hier vom Tollkühn-Podcast zum Beispiel den Wächter-Talk da anhöre, ja, so viel, also anderthalb Stunden Dankbarkeit, die man da raushört, also das ist halt schon, also uns wird es schon gedankt, das merken wir auch. Und das ist, das motiviert auch weiterzumachen da.
Ja, aber das ist ja das, was ich, also ich war ein bisschen zurückversetzt, wie vor 20 Jahren, ja, als wir angefangen haben, die Tolkien-Feste, das erste Rittermal, wo wir uns den Trailer angeguckt haben für den ersten Herr-der-Ringe-Film und was dann praktisch begleitet durch die Filme praktisch entstanden ist und danach so ein bisschen abgeebbt ist. Aber das jetzt nochmal zu erleben, dass das praktisch, gerade die Tollkühner, die ich ja nun hautnah miterleben durfte, das ist einfach, du triffst Leute, die der gleichen Leidenschaft frönen.
Ja.
Und einfach auf coole Leute, die super entspannt sind, auf so einer Veranstaltung zu treffen, ist einfach, da kannst du nur glücklich sein. Was anderes gibt es da eigentlich?
Ja, und wir sind halt mittlerweile, ne, also wo die Filme rauskamen, wie viel hatten wir da? 30, 40, 50 Mitglieder? Da waren wir noch bei
weitem. Wir waren relativ klein bis 2000, ja.
Aber da waren wir ja, da waren wir aber bei weitem nicht so aufgestellt, dass wir das, sag ich mal, was da kam, überhaupt in irgendeiner Form nutzen können. Also jetzt haben wir super betreute Social-Media-Kanäle, Podcast, YouTube-Kanal, alles mögliche, große Veranstaltungen, viele Ansprechpartner in vielen Städten. Also jetzt sind wir halt auch, haben wir halt auch eine Reichweite. Und da kommt jetzt eins zum anderen. Das ist schon
also,
stetige Arbeit.
Man könnte ja meinen, dass die Vision, die vor 25 Jahren in die Welt gegangen ist, mit einer breit gefächerten Palette an Veranstaltungen und Publikationen, dass sie sich irgendwann mal auszahlt. Also
yeah.
geht schon ganz gut, ja. Und es ist halt toll zu sehen, dass wir jetzt einfach, ich sehe die Serie momentan sehr, sehr positiv. Ich habe keine Ahnung, wie die werden wird. Ich weiß zwar ein bisschen mehr als die meisten über die Serie und darf über nicht so viel sprechen. Aber der Punkt ist halt die Stimmung gerade, die Atmosphäre ist so ein bisschen wie vor 20 Jahren. Das ist jetzt so eine neue Generation, die sich halt fragt, oh wow, Tolkien, was gibt's denn da? Was kommt denn da? Und es ist natürlich toll zu sehen, dass wir jetzt allgemein betrachtet das mit nutzen können und ich hoffe natürlich auch so ein bisschen, einfach ein bisschen mitgestalten können. Also, dass die Leute irgendwann sagen können, pass auf, Tolkien, ich habe jetzt die Serie gesehen, gibt es da Bücher zu, gibt es Veranstaltungen zu, wo kann ich hingehen?
Ja.
Und dann ist natürlich hier der Punkt und er ist sofort da und das ist halt unglaublich geil und da hoffe ich drauf, dass wir das alles nutzen können und viel mehr Leuten Mittelerde und all die wunderbaren Geschichten, die Tolkien geschrieben hat, einfach näher bringen können. Also.
Das denke ich auch und wir sind da gut aufgestellt und was mir halt auch Hoffnung macht, ich hatte vorher mal so ein bisschen gedacht, so ja, wir haben da eine recht schmale Linie von Leuten, die wirklich aktiv sind und die das Ganze da oben wuppen müssen. Also wir sind ja, also in unserer Vereinsgröße ist es ja auch unüblich, dass sowas noch komplett ehrenamtlich gestemmt wird. Ich glaube, bei den literarischen Vereinen, die vergleichbar groß sind wie wir, die haben alle keinen ehrenamtlichen Vorstand mehr. Aber das ist halt, wir haben halt auch ein junges Publikum oder beziehungsweise auch ein sehr motivierte Mitgliedschaft und ich merke halt immer, dass wenn man dann doch aufruft und sagt, hier, wir brauchen noch mehr Leute, dann kommen auch welche. Aber man muss schon explizit auch rufen. Also wenn man sagt, hier bitte und bewerbt euch und macht mit, dann geht's schon los. Wenn natürlich die Leute merken, okay, es läuft, es geht irgendwie in Bahn, dann fängt jetzt auch keiner an, sich unbedingt um irgendeinen Posten zu scharren. Aber ich sag mal, dass die Bereitschaft des Mitgestaltens ist schon auch sehr hoch und das ist auch sehr schön zu sehen, ja.
Sebastian, wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden und hätten noch genug Themen, die wir gerne mit dir besprechen würden. Ich rede hier langsam aus, weil es dunkel wird.
Ich find's geil, du siehst immer mehr so aus wie Emperor Palpatine, Alter. Je dunkler es wird, ich mir so, gleich kommt ein Star Wars-Team und dann so, bum, 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 bum,
bum, bum, bum. Auch die Brille reflektiert so schön.
Ja, ist so.
Ja, ja.
Nein, aber unsere anvisierte Stunde haben wir schon überschritten.
Ja. Bleibt gerne noch da. Wir quatschen hinterher noch so ein bisschen, aber ne, wir wollen ja doch versuchen, nicht wie andere Podcasts in die 3-Stunden-Grenze zu gehen, sondern eine gute Stunde ist eine gute Stunde.
Das finde ich auch gut. Also das ist auch angenehm. Also manchmal tue ich mich echt schwer, das auch alles mitzuhören. Also bin tatsächlich ja, bei euch komme ich immer gut mit, genau wegen dieser Stunde. Ne? Also wenn das hört man mal eben, das ist so eine gute Fahrtstrecke.
Vielen Dank.
Schön, dass du dabei warst, Sebastian. Genau. Super.
Ja, gerne, gerne. Sonst ja immer eher lesend und kommentierend, jetzt mal im Gespräch.
Sehr schön. Vielen Dank auch an alle, die live dabei waren.
Hier der Hinweis, ich glaube auf die nächste Woche, wenn ich nicht völlig falsch liege, nächstes Wochenende haben wir leider keinen Podcast. Das liegt daran, dass der eine Herr mit dem anderen Wallebart wahrscheinlich demnächst irgendwie, ich weiß nicht, heiratet oder sowas, keine Ahnung. Also irgendwas war so eine Feier.
Ich bin schon verheiratet, aber wir holen die Feier nach.
Wieso kann man da nicht einen Live-Podcast von der Feier senden?
einfach so ein Mikrofon an den Deck hängen. Das wäre äußerst seltsam, weil ich glaube...
Es wäre unterhaltsam, da bin ich mir relativ sicher. Das
wäre mir auch ein kleines bisschen zu Influencer, wenn ich ehrlich bin.
Ja, auch nur eine Stunde der Feier. Ihr wollt doch bei der Stunde bleiben.
Genau, immer
nur
eine Stunde, genau.
Ja, sehr schön. Ah,
sehr schön.
Hey, danke, dass du da warst. Und dann wünsche ich allen, die jetzt abschalten, noch einen schönen Abend. Und der Rest kann ja hier bleiben und noch ein bisschen mitquatschen. Ja.
Genau.
So machen wir das.
Bis zum nächsten Mal.
Bis
zum nächsten Mal.
Tschö.
Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen.
Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als SmalltalkPod, wie in Podcast. Dort findest du auch immer den direkten Link zu unserem Discord-Server, auf dem du live mit dabei oder dich mit anderen Tolkien-Fans austauschen kannst. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser, du abonnierst uns beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.